Hannover liebt. Die 96 Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu. Als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Länderspielpause ist noch nicht ganz beendet, aber wir sind schon aus selbiger zurück. Hannover 96 gewinnt vor einer guten Woche mit 1:0 zu Hause gegen Schalke 04 und mit dem VfL Wolfsburg steht bereits der nächste Gegner auf dem Plan. Über diese beiden Spiele und natürlich auch über das endlich geschlossene Transferfenster sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Aus dem wunderschönen Portugal begrüße ich in der Heimat den Lutze. Hallo Lutze.
Hallo Tobi.
Moin, moin. Den Hans.
Hallo Tobi, ich hoffe, du verstehst uns da hinten in Portugal.
Ja, die Technik ist überragend und deshalb ist es fast so, als wenn wir nebeneinander sitzen. Außerdem, und damit die Runde dann auch komplettiert, Tobi Krause von 96freunde.de. Moin Tobi.
Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde, lieber Tobi, lieber Lutze und auch natürlich lieber Hans.
Jungs, wir müssen sprechen und wir müssen an dieser Stelle vielleicht schon mal vielleicht vorweg so ein bisschen sagen, wenn die Verbindung, Hans hat das ja gerade ein bisschen witzig versucht, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Verbindung gar nicht so gut ist nach Portugal. Man möge es uns nachsehen, aber wir arbeiten mit allen Tricks und haben alle Sachen aus dem WLAN rausgeschmissen, dass wir das hier einigermaßen gut gesendet kriegen. Das Spiel gegen Schalke ist jetzt schon ein paar Tage her, aber von mindestens zweien von euch weiß ich, dass sie im Stadion war. Ist das richtig, Lutze?
Ja, ich war im Stadion, das ist korrekt.
Und Tobi war natürlich auch im Stadion.
Ja, das stimmt.
Und Hans war nicht im Stadion, weil ich nicht da war.
Das könnte man fast so stehen lassen, ja.
Ihr seid schon süß zusammen. Das muss ich nochmal an der Stelle auch
tun. Ich muss ja auch mal sagen, ich habe verzweifelt am Hotel gewartet, aber na doch, ich habe doch noch wen getroffen, aber es hat schon was gefehlt ohne euch, muss ich auch mal sagen.
Oh je. Aber das nächste Heimspiel ist am Freitag, 15.09. gegen den HSV. Und da bin ich auf jeden Fall dabei, Lutze.
Super.
Das klingt gut. Dann können wir ein Bierchen trinken. Vielleicht bringe ich ein portugiesisches Bierchen mit. Lass uns aber trotzdem über Schalke sprechen. Wie war's denn, Lutze? Hattest du einen schönen Tag?
Ja, also ich muss zugeben, dass meine Kumpels jetzt auch nicht dabei waren. Die waren auch im Urlaub, so wie du. Aber ich hatte dann mir ein bisschen Ersatz besorgt. Zwar jetzt nicht unbedingt 96-Fans, sondern tatsächlich einen Schalker-Fan und einen neutralen HSV-Fan. Aber ich bin natürlich so ein bisschen mit ein bisschen gemischten Gefühlen losgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt nicht so richtig wusste, aufgrund einerseits natürlich diese Stimmungsboykott-Geschichte, da wollte ich dann auch mal gucken, wie sich das eigentlich so abspielt da den Tag, das wusste man ja vorher auch nicht. Und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen Respekt so vor der Stärke in meinen Augen von Schalke 04 und hatte mir eigentlich jetzt nicht so viel ausgerechnet für 96, von da war ich erstmal ein bisschen gespannt, was der Tag so bringt.
Vorsichtig optimistisch, im Gegensatz zu Hans, der ja in die Geschichte reingegangen ist und gesagt hat, das wird ein ganz lockeres Ding. Hans, du warst auch an dem Spieltag optimistisch?
Ja, tatsächlich bin ich auch weiterhin optimistisch. Also das ist ja, zu unserem nächsten Gegner kommen wir noch. Und das Spiel war zwar spannend, aber hat eigentlich mein Gefühl bestätigt, Hannover wird eine glänzende Saison spielen.
Eine glänzende sogar. Ich liebe deinen Optimismus dieses Jahr, wirklich. Das tut mir sehr gut und macht mir sehr viel Spaß. Kann ich nicht oft genug sagen. Tobi, lass uns aufs Spiel gucken. Du hast das ja vermutlich von der Osttribüne wunderbar im Blick gehabt. Ja. Breitenreiter hat ein bisschen umgestellt, ne? Also Sané kam zurück, logisch. Der hat dann Hübner verdrängt. Das war jetzt sicherlich für niemanden eine große Überraschung. Anton und Schwegler haben so ein bisschen für die defensive Stabilität noch jemanden dazugekriegt, nämlich Bacalords. Und dafür ging Karaman raus. War das was, mit dem du so gerechnet hattest oder kam das für dich alles ein bisschen überraschend? Wie hast du das eingeschätzt?
Für mich kam das überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet und das Witzige ist, der Schalker Trainer ja auch nicht. Also André Breitenreiter hat da wirklich alle überrascht, hat eine Taktik aus dem Hut gezaubert, mit der er zum einen defensive Stabilität auf den Rasen brachte. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich erinnere mich an, und das meine ich jetzt ganz ernst, auch wenn wir erst am Anfang jetzt das Spiel das ganze Spiel gesehen, an keine gefährliche Schalker Szene in unserem 16er. Also Das haben sie das ganz, ganz großartig gemacht, defensiv. Mit dazu beigetragen sicherlich auch Marvin Bakalorz und auch Waldemar Anton, der im Prinzip, wenn Schalke im Ballbesitz war, dann auch mit zurück in die Verteidigungskette gegangen ist und dann aber wieder mit nach vorne, wenn wir im Ballbesitz waren, Bakalorz, der auch im Mittelfeld überall gespielt hat, der auch dann eine glorreiche Vorlage gegeben hat noch, der so ein bisschen 8, 10 und 6 gespielt hat. Also der war überall zwischen den Räumen zu finden. Und ich muss sagen, dass die Taktik ist das eine, aber die Mannschaft ist aufgetreten. Schon in den ersten Minuten war ich schlichtweg begeistert. Und das hätte ich von mir ja gar nicht erwartet. Ich hatte jetzt ja nicht so viele positive Gedanken, war nicht so positiv gestimmt. Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat mich komplett abgeholt. Was die auch in den ersten Minuten auf den Rasen gelegt haben, das hat mich absolut mitgerissen.
Lutze, jetzt hast du gesagt, vorher warst du ein bisschen angespannt, was die Geschichte angeht. Ging das bei dir auch so schnell? Tobi meinte ja eben gerade, dass es nach wenigen Minuten schon so war, dass er sich abgeholt fühlte und die Mannschaft ihn überzeugt hat und dass Schalke wenig machen konnte. Ging dir das im Stadion auch so?
Definitiv. Also ich habe mich eben auch in den Worten absolut wiedererkannt. Und es ist halt dann auch tatsächlich aus meiner Sicht auch aufs Publikum übergesprungen. Kommen wir ja sicherlich noch zu, die Stimmung wurde halt von Minute zu Minute dann irgendwie auch besser, weil halt die Leistung es irgendwo auch verdient hatte, dass man da entsprechend auch begeistert war, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt der ersten Halbzeit habe ich im Flugzeug gesessen, bin gerade in Urlaub geflogen und habe deshalb gar nichts gesehen. Und von der zweiten Halbzeit habe ich dann nur bei Twitter ganz, ganz viel von euren Nachrichten auch und von vielen anderen Twitterern die Nachrichten gelesen. Und irgendwie, ja, als ich das Handy wieder angemacht habe, als wir gelandet waren in Porto, ich war auch auf einmal optimistisch. Das war, obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe, habt ihr das relativ gut transportieren können mit euren positiven Eindrücken. Hans, du kannst dich vermutlich auch nur anschließen, oder? Erste Halbzeit, wie war dein Gesamteindruck so von der ersten Halbzeit?
Also Wahnsinn. Also Tobi hat sich ja fast schon wirklich emotional gerade noch nicht in Rage geredet, aber schon so, was heißt denn das positive Wort von Rage? Also so, das Euphorie. War wirklich so Euphorie, danke. Ja, das war so wirklich gefühlsmäßig eines der besten Spiele von 96 seit langem und ist eine taktische Meisterleistung, was der Anton, wie sie auch den Goretzka aus dem Spiel genommen, alle aus dem Spiel genommen haben von Schalke, den kam ja nichts hinbekommen. Wir waren zwar offensiv auch recht harmlos, aber das war taktisch, also à la Bonheur. Das ist ein Anton zu nennen, ein Sané zu nennen, den würde ich ja hier schon, ich bastel schon an der Statue für ihn, die ich dann vorm Stadion aufstelle, wirklich ganz, ganz, also wer Taktikfußball liegt, das war ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Sport, auch vom Breitenreiter, also das Wahnsinn, also tatsächlich, ja, bestätigt mich das bisher in meinem Gefühl.
Das ist ja schlimm, also so viel gute Laune. Anton Sané, ich habe mir das dann natürlich dann hinterher angeguckt, bei den Noten und so 1,5 und eine 2 gekriegt und bei dem einen oder anderen Magazin sind die dann auch in der 11 der Woche drin gewesen. Tobi, Anton Sané, könnte das die Achse des Guten werden bei uns?
Absolut, also vor allem Waldemar Anton, das ist ja, also da haben wir ein Juwel, wo ich wirklich hoffe, dass der noch lange bei uns bleibt. Der hat ja einen längerfristigen Vertrag, aber wir wissen ja alle, dass Verträge heutzutage noch gelten. Aber Waldemar Anton ist für mich auch eine absolute Identifikationsfigur. Ein Junge aus dem Verein und ich finde ihn großartig. Salif Sané, ja, ich habe viel mit ihm gehadert in den vergangenen Jahren, möchte ich beinahe sagen. Für mich im Moment überhaupt nicht wegzudenken. Aber auch Philippe, meine Herren, was hat denn André Breitenreiter mit Philippe gemacht? Unglaublich stark, Wahnsinn, wie der in den zwei. Also, der ist ja so souverän. Meine Güte. Jetzt komme ich langsam in die Euphorie. Ein unfassbar geiles Spiel von Philippe. Unglaublich.
Wann haben wir das letzte Mal so über 96 gefreut? Das ist ja wirklich lange, lange her.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich André nicht mit reingenommen habe. Der würde bestimmt was Schlechtes finden und euch alle in Grund und Boden schreien, dass das ein Haufen Mist war, den wir da gespielt haben. Nein, ich weiß ja, dass André auch tatsächlich begeistert war von dem Spiel. Von daher wäre da auch nicht groß was zu befürchten gewesen. Vielleicht irgendwie mal was Negatives suchen. Also ich stochere jetzt so ein bisschen im Nebel und versuche das mal, weil ich das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen habe. Über unsere Außen aus Scholleck und Korb kam jetzt aber nicht so viel nach vorne, oder, Hans?
Nein, tatsächlich, also das ist tatsächlich das, was man vielleicht noch negativ behaften möchte an diesem Spiel, war wirklich, ja, die Schwäche auch in der Offensive, ne? Also du hast einen Harnik nicht gesehen, ein Füllkrug wird es jetzt schwer haben, seinen Startplatz zu verteidigen, dank und des neuen Spielers, den wir ja verpflichtet haben, auf den wir bestimmt gleich noch kommen und mindestens 8-mal seinen Namen in voller Länge aussprechen. Und den hat man halt nicht gesehen, aber das gehört halt auch dazu. Er hat auch für die Mannschaft gearbeitet und auch von seinem Stellungsspiel her stand er wiederum gut. Aber offensiv, das, was er eigentlich machen soll, nämlich den Ball eigentlich ins Tor schießen, hat man halt nicht viel gesehen. Aber war auch nicht nötig, weil er hat der Mannschaft gedient in dem Fall und das Gesamtpaket 96-Mannschaft hat funktioniert.
Ja, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, Hans hat gerade auch Füllkrug angesprochen, der wurde ja ausgewechselt in der 62. für Jonatas Jesus, Hans kann den ganzen Namen, ich noch nicht. Und Lutze, der hat, wenn ich das richtig sehe, bis dahin 10-mal den Ball gehabt, also in 62 Minuten. Füllkrug komplett nicht im Spiel?
Ja, also ich würde mich dem anschließen, was Hans gesagt hat. Also wie gesagt, sicherlich war die Taktik jetzt auch erstmal darauf ausgelegt, da defensiv das gut zu machen. Und da haben die Stürmer sicherlich auch mitgeackert. Aber insgesamt, klar, Füllkrug habe ich jetzt auch nicht so viel noch in Erinnerung. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass wir gespielt haben. Aber ja, also sicherlich waren jetzt unsere stärkeren Spieler eher in der Abwehr an diesem Tag. Das würde ich so sagen.
Niklas Füllkrug hatte ganz kurz seinen stärksten Auftritt auch nach dem Spiel, wo er mal eine richtige Breitseite gegen die Boykotteure gefeuert hat. Da war er aktiver als auf dem Platz.
Was hat er gesagt? Klär mich auf.
Ja, also er war relativ deutlich. Er hat gesagt, dass er überhaupt kein Verständnis hat für Fans, die schweigen. Das wollte er auch wirklich ganz klarstellen. Und dass er die anderen Fans einfach umso geiler gefunden hat, dass er sich bei denen bedankt hat und auch nur bei denen. Und dass ihm das wichtig war, dass es für ihn schwierig war, wie er jetzt im Norden reagieren sollte, weil ihm halt wichtig war, wirklich nur Dank zu zeigen an die Leute, die mitgemacht haben. Aber ich meine, der Block war ja eh schnell leer. Von daher war das jetzt nicht so, war das nicht so wichtig. Aber du hast ihm richtig angemerkt, wie so ein bisschen ins Fäustchen gedacht hat er sich beinahe schon, dass eigentlich doch eine gute Stimmung geherrscht hat in diesem Spiel. Und hat dann doch, ich fand, in einer Deutlichkeit, die mich halt überrascht hat, mit den, ja, abgerechnet, aber also sich klar positioniert gegen die Fans, die geschwiegen haben.
Okay. Lutze, ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir dieses Stimmungsthema noch mal auf jeden Fall ansprechen, über Czauner sprechen. Wie war denn Czauner drauf? Also wenn wir kein Tor reinkriegen, kann er ja nicht so schlecht drauf gewesen sein.
Nö, also ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viel er auf sein Tor gekriegt hat, aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass er irgendwas anbrennen kann, was jetzt nicht unbedingt vielleicht nur, wie gesagt, nicht nur an Czauner gelegen hat, sondern einfach an unserer wirklich geilen Abwehr. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Tobi hat ja Felipe gelobt, da kann ich mich absolut nur anschließen und das Wenige, was da irgendwie auf sein Tor gekommen ist, hat er souverän da bearbeitet. Also ich hatte da eigentlich keine Bedenken.
Also in der Bundesliga angekommen, zweites Spiel zu null. Er möchte wahrscheinlich das nachholen, was er, oder das wiederholen, was er in der zweiten Liga geschafft hat, diese weiße Weste zu gewinnen mit den meisten Spielen zu null. Ich könnte damit leben. Nochmal zurück zu meiner Landung in Porto und dann war es tatsächlich, glaube ich, so 55. Minute und ich musste viel lachen, weil alle Leute schrieben, jetzt muss Jesus kommen und jetzt muss das Tor fallen. Hans, du warst einer von denen. Du hast es quasi herbeigetwittert und es hat funktioniert. Wie geil ist diese Geschichte?
Ja, großartig, großartig. Und also das ist auch, als man kommt ja jetzt so ein bisschen mit dem in Berührung und vorher haben alle gesagt, so was kennen wir jetzt gar nicht so und Mensch, so 8 Millionen oder wie viel jetzt auch immer bezahlt haben, 9 Millionen, das wird ja unterschiedlich interpretiert. Eine Stange Geld und ach, so ein Wandervogel und wie es überall hieß, Wanderhühner habe ich gelesen und aber der hat halt auch ein Auftreten, ne? Also du hast schon so bei dem, habe ich zumindest auch das Gefühl, ja, der kann, wenn er möchte, 15 Tore locker machen. Der ist groß, er ist athletisch, er war jetzt auch im Spiel sehr agil, sehr am Ball gut. Ich meine, wen hatten wir denn sonst da vorne stehen, wenn ich jetzt an Erdinsch denke, ne? Der sah halt auch schon auf wie eine Bratwurst, so, ne? Der hat ein ganz anderes Auftreten, so wie ich mir das vorstelle, wie ich mir einen Stürmer wünsche. Ja, und dann war klar, einfach weil Füllkrug ja in der ersten Halbzeit nicht so präsent war, dass du vorne was tun musst. Und dann hast du da den Neueinkauf, der ja sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen, beziehungsweise jeder hat erwartet, dass der kommt. Und ich glaube, viele haben auch erwartet, dass er sofort trifft. Ganz klar, falsche Erwartungshaltung. Aber dass der dann dazu, dass er das Tor so macht. Und natürlich gehen da 60% mindestens an Baccalords auch, ne? Der einfach, da hat man gesehen, wie fußballintelligent der Baccalords auch einfach ist. Und da hinten, ich glaube, es war ein Abspiel zwischen Kehrer auf Naldo, dass da reingeht, sich den Ball schnappt und ihn dann also wunderbar querlegt auf Jonathas und der schließt natürlich ab, weil das ist sein Job. Das kann er anscheinend und da haben wir schon viele in Hannover gesehen, die das nicht so gut können.
Tobi, Hans hat es gerade angesprochen, Erdinç, das quasi das genaue Gegenteil. Ich will gar nicht sagen, dass der eine groß und schnell und der andere klein und schmächtig oder was auch immer ist, sondern einfach nur, wenn man sich den Einstand und das erste Spiel in der Bundesliga von den beiden Jungs anguckt, viel besser hätte es für Jonathas gar nicht laufen können. Und jetzt hat er die Vorschusslorbeeren, die er braucht, um eine Bombensaison zu spielen. Oder ist das zu euphorisch?
Ja, das ist natürlich ein bisschen zu euphorisch, aber es ist wahrscheinlich diesem siegestrunkenen Gefühl geschuldet. Ich fand ihn auch sehr auffällig in dem Spiel, besonders weil ich ihn als sehr übermotiviert empfunden habe. Er ist doch relativ wüst und rüde zum Teil dort in die Zweikämpfe gegangen, hat ja auch, glaube ich, alles abgepfiffen gekriegt, bis auf das Tor. Sonst hat er ja jeden Zweikampf da abgepfiffen. Gut, da war auch kein Zweikampf beim Tor. Also daran muss er noch ein bisschen arbeiten. Auf der anderen Seite, man hat einfach gemerkt, der wollte unbedingt. Der kommt nicht hierher und sagt, ich kassiere meine Millionen und komme mir egal, sondern der hat gebrannt. Also der war heiß wie Frittenfett und hat das dann auch auf dem Platz umsetzen können. Natürlich Baccalords, großartig. Und er schiebt ihn dann einfach ganz überlegt rein, geht in die Kurve, ja, alles gut. Also aufs Logo klopfen, da bin ich immer ein bisschen, naja, aber egal. Der Junge war, glaube ich, so voller Emotionen, so voller Adrenalin. Der weiß auch, der ist der teuerste Einkauf, alles dreht sich um ihn, sitzt dann auf der Bank und ich glaube, der ist einfach vom Typ her so, dass der will dazugehören, der will dabei sein und das gefällt mir gut. Und damit ist er, unabhängig von seinem Tor, einfach auch von seinem Auftreten her, ganz, ganz anders, als es ein Mesut Erdinç jemals gewesen ist. Und er erinnert mich so ein bisschen an Mamdžuf. Nicht vom Äußeren, natürlich nicht, aber so von dieser Mentalität auf dem Platz. Auch der ist immer relativ wüst in die Zweikämpfe gegangen und hat sich immer ganz theatralisch beschwert, wenn er abgepfiffen wurde. Das habe ich da wiedererkannt. Und wenn der genauso trifft, ja, bitte, gerne.
Ja, und nach so einem haben wir ja auch verlangt. Also die Fans lächzen doch nach so einem. Also das war doch, genau so einen wollten wir doch, der sofort alles gibt. Ich fand das auch ja fast schon humorvoll oder wie er halt, wie ihm alles abgepfiffen wurde. Aber da hat man gesehen, wirklich, wie du es eben gesagt hast, der will, ne? Der brennt. Und genau das wollten wir doch mal haben. Ein Stürmer, der brennt, der sich auch freut, der sich einsetzt für Hannover. Und der uns zum Meistertitel führte.
So, an dieser Stelle nehmt dem Hans die Drogen weg. Ich habe gesagt, du sollst nichts nehmen, wenn ich nicht da bin. Das ist ach, schön. Also okay, wir sind uns ja einig, wenn einer Spiele nach einem Wechsel kann, dann Jonathas, davon hat er, glaube ich, schon 12 Stück gehabt oder so. Von daher schauen wir mal, was er jetzt noch so die nächsten Wochen bleibt. Lutze, aber es ist irgendwie, es hätte nicht besser laufen können mit ihm. Also, Ich weiß nicht, diese Geldgeschichte ist auch immer eine Sache. Mensch, wenn der 9 Millionen gekostet hat, der Junge, und dann gleich im ersten Spiel einer Nebenholz, den man reinmachen kann, das wird der doch die nächsten Monate nicht los. Und jetzt ist es genau andersrum. Freust du dich, dass er da ist?
Ja, also ich meine, ich war auch im Stadion und als er gekommen ist, da hat man sich halt auch gefreut und hat halt auch irgendwie gehofft, ja, jetzt das soll ja nun auch unser Stürmertransfer sein, der uns wirklich nach vorne bringt. Und erstmal hat jeder bei mir sowieso eine Chance verdient, egal was er kostet, und will ich erstmal selber sehen, was derjenige kann. Und als er dann das Tor gemacht hat, ja, habe ich so gedacht, ja, Junge, du hast so einen geilen Einstand. Du bist, glaube ich, sofort integriert auch in der Mannschaft und man kann wirklich nur die Daumen drücken, dass es so einigermaßen weitergeht. Dann kann der uns echt viel, viel Freude machen.
Absolutes Träumchen, der Junge. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich muss das noch irgendwie nachholen. Es klingt einfach nach einem fantastischen Ding. Und wie fantastisch die Stimmung war und was das eigentlich bedeutet und was das auch eigentlich auch nicht bedeutet, würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber. Vorher noch der Hinweis. Tobi, du hast letzte Woche mit mir... Nein, aufgenommen, wir sind ja ehrlich, wir haben es aufgenommen schon vor ein paar Wochen, aber letzte Woche haben wir es released, das 96-Spiel meines Lebens, das neue Format von Hannover liebt. Und ich habe mit dir gesprochen über das Spiel 96 gegen Bochum aus der Saison 2009-2010. An dieser Stelle hast du noch mal kurz die Möglichkeit, unseren Hörern zu sagen, warum das ein wichtiges Spiel für dich war und was sie so ein bisschen erwarten können, wenn sie sich diese Sendung nochmal anhören?
Naja, gut, ich meine, wenn du schon sagst, Bochum 2009, 2010, dann werden sie alle sagen, ja, natürlich, wir waren da mit 10.000 Mann, haben da den Klassenerhalt geschafft, aber das Spiel meinte ich nicht. Wer erinnert sich denn überhaupt noch an das Spiel kurz vor Weihnachten? Das letzte Spiel vor Weihnachten, minus 18 Grad im altehrwürdigen Niedersachsenstadion, arschkalt, wenn ich es an dieser Stelle mal sagen darf. Das Bier gefror im Becher, es war also wirklich eisekalt und hinterher war es dann aber auf der Rote Kurve Weihnachtsfeier ganz herzlich warm. Das Spiel war auch zum Vergessen, aber es waren unglaublich viele Emotionen dabei. Wie alle wissen noch, der späte Herbst, der Winter 2009 war nicht unsere beste Zeit. Nicht nur fußballerisch, sondern wir haben ja da auch Robert Enke verloren. Und in diesem ganzen Sammelsurium von Emotionen war dann auch dieses Spiel und war dann für mich das 96-Spiel meines Lebens.
Tobis 96-Spiel seines Lebens auf meinsportradio.de zu hören. Und wir sprechen jetzt gleich über die Stimmung vom vergangenen Wochenende. Wir sprechen über das Transferfenster. Wir sprechen über Wolfsburg.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Das war der Rückblick aufs Sportliche vom Spiel gegen Schalke. Aber es gab natürlich auch noch viele Geschichten neben dem Platz. Tobi hat es eben angesprochen. Füllkrug hat sich nach dem Spiel ziemlich deutlich geäußert, dass er ausschließlich denen dankt, die Stimmung gemacht haben. Und es gab welche, die keine Stimmung gemacht haben. Tobi, versuch es doch kurz zusammenzufassen, was tatsächlich passiert ist im Stadion für die Leute, die nicht dabei waren oder es vielleicht am Fernseher nicht gut mitgekriegt haben. Wer hat Stimmung gemacht, wer hat keine Stimmung gemacht und wer hat oder hat auch jemand irgendwas zu Martin Kind gerufen?
Also ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Zunächst einmal hat es in der Nordkurve einige Spruchbänder gegeben. Das eine oder andere war ganz geistreich, die meisten waren es nicht. Es konzentrierte sich alles so auf Martin Kind. Das war sehr persönlich. Von all dem, was die auf ihrem Fantreffen da besprochen hatten, kreative Banner, kein Kind muss weg, davon war leider nicht viel zu sehen. Kind muss weg war das größte Banner. Und es ging auch so immer sehr gegen Martin Kind. Der Rest des Stadions, wie gesagt, das ging relativ schnell, hat einfach die Lücke gefüllt, war sehr laut, wie ich finde. Also ich habe das überhaupt nicht erwartet. Also auch aus dem Norden wurden immer mal wieder Versuche unternommen, Stimmung zu machen. Es gab Wechselgesänge mit dem Westen und das hat eigentlich gut funktioniert. Natürlich, die Mannschaft hat ihr Übriges dazu getan, aber das war erstmal positiv und gut. Und die Befürchtungen, dass es zum richtigen Auswärtsspiel, ich meine gegen Schalke, sind wir immer unterlegen auf den Rängen. Das war, glaube ich, schon immer so. Aber so ein richtiges Auswärtsspiel ist es nicht geworden. Es war eine tolle Atmosphäre. Es gab dann eine, ich nenne es mal, unmögliche Minute auf den Rängen. Die Schalker stimmten Gesänge gegen Martin Kind und an und mutmaßten über den Beruf seiner Mutter. Dann stimmte die Nordkurve dort mit ein. Es gab dann auch Kind muss weg, Wechselgerufe und das war alles, wie ich fand, total unrühmlich. Das passte da nicht hin. Das war auch nicht so angekündigt von Fanseite. Das ist enttäuschend und so verliert man, glaube ich, auch Rückhalt. Ich habe mich da in keinster Weise wiedergefunden. Ich habe ja hier auch relativ deutlich gemacht, dass ich die Ziele nachvollziehen kann. Ich kann auch immer noch nachvollziehen, warum das gemacht wird. Aber so wie das gemacht wird, geht das überhaupt nicht. Sich so beleidigend, herablassend über Martin Kind zu äußern, nee. Also tut mir leid, das sind zum Großteil wahrscheinlich Leute, die noch nicht ein Wort persönlich mit ihm gesprochen haben, die ihn noch nie begegnet sind und sich dann so herablassend über einen Menschen zu äußern, da bin ich komplett, und das in dem Stadion, ich möchte das betonen, in dem Stadion, wo wir Robert Enke aus dem Mittelkreis rausgetragen haben. Sowas in dem Stadion, ich weiß, es wird jetzt viel Kritik für mich geben, aber ist mir egal. Ich habe es als wirklich beschämend empfunden. Absolut beschämend, was dort abgezogen wurde. Widerlich. Mehr fällt mir dazu nie ein.
Also ich fände es auch armselig, wenn man dich dafür jetzt kritisieren würde. Ich würde dir da zu 100% all das, was du gesagt hast, unterschreiben.
Sehr gut. Das finde ich gut, wenn der erste Tobi schon mal nicht kritisiert. Alle anderen dürfen da vielleicht vorher noch mal drüber nachdenken, bevor sie
das war für mich wirklich schlimm. Also ich muss euch das sagen. Ich habe, ich bin ja in dieses Stadion reingegangen mit der Prämisse, ich kann das nachvollziehen. Ich gehöre dazu zu diesen Protestleuten. Und das mitzuerleben, wie die das mit Füßen treten, diese guten Ziele mit Füßen treten. Und dann das Tor. Ich sag's ehrlich, ich hatte Tränen in den Augen. Das war für mich ein solches aufwühlendes Spiel. Das war emotional unglaublich. Das alles, dieses Sammelsurium. Also wenn ich daran zurückdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also das war wirklich auf der einen Seite total beschämend, auf der anderen Seite toll, dass die Fans doch mitgemacht haben. Ich habe dann auch bin aufgesprungen von meinem Platz, als das Tor geschossen haben. Also da musste man mitgehen. Und das, was da vorgefallen ist, das verdient keine Unterstützung.
Gänsehaut am zweiten Spieltag, ist doch fantastisch. Lutze, du warst auch im Stadion. Jetzt musst du mir kurz erklären, also anders gesagt, es ist natürlich einfach, wenn du gegen Schalke zu Hause am zweiten Spieltag 1-0 führst, dass die Stimmung super ist. Wie war es denn vor dem Tor? Tobi hat gesagt, es war auch da schon gut. Es muss ja andere Leute geben, die jetzt versuchen, diese Stimmung anzustimmen oder diese Gesänge anzustimmen. Erklär mir, was bis zu dem Tor quasi passiert ist.
Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, ich sitze also Westen und Westen-Oberrang, also ja, in Fankreisen wahrscheinlich in dem Bereich, wo keine Stimmung ist. Oder sagen wir mal, in bestimmten Fans sagen ja immer, West-Oberrang ist keine Stimmung. Also ich sitze da seit 8 Jahren, bin auch schon ein bisschen älter und es hat bestimmte Gründe, warum ich da im Westen sitze. So. Ich habe eigentlich sofort das Gefühl gehabt, dass hier heute auch etliche Leute einfach, finde ich, am Anfang sicherlich noch gesagt haben, heute wollen wir es mal, aber auch mal den Leuten zeigen, die wir sind eben eine andere Meinung, wir wollen die Mannschaft unterstützen. Und da gehöre ich übrigens auch zu. Also ich gehöre dazu, dass ich, wenn ich ins Stadion gehe, dann fiebere ich mit meinem Verein mit. Und ich kann das gar nicht trennen. Also ich kann doch nicht, das kann ich nicht, ich kann nicht im Stadion sitzen, meinem Verein zuschauen und wenn da irgendwelche Aktionen sind, nicht reagieren. Kann ich einfach nicht. Dafür bin ich emotional da irgendwie zu tief drin. Wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, wäre meine Schlussfolgerung, dass ich gar nicht mehr ins Stadion gehe. Wenn ich aber im Stadion bin, dann gehe ich auch aus mich raus. Aber jetzt zu deiner Frage nochmal zurück. Und ich, also wie gesagt, ausgehend davon hatte ich eben den Eindruck, da wollten einige wirklich auch mal einen Gegenpol setzen. Und die Mannschaft hat dann einfach, so wie Tobi es auch gesagt hat, durch ihre Art und Weise und durch den Einsatz und auch durch ihre Leistung immer mehr dazu beigetragen, dass immer mehr von diesen Leuten sich dem auch angeschlossen haben. Und sicherlich im Unterrang, wahrscheinlich ausgehend vom Unterrang West, hatte ich so den Eindruck, die haben richtig Bambule gemacht, aber auch im Norden waren es ja nicht nur die den Stimmungsboykott gemacht hat, bei Gott nicht. Da waren etliche Leute dabei, die auch ihre Stimmung gemacht haben, auch diese Wechselgesänge sind ja gekommen, was Tobi auch schon gesagt hatte. Also das sind ganz viele, die eben die Stimmung gemacht haben.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hans, jetzt bin ich, weil ich natürlich nicht dabei war und nicht ganz so euphorisch oder auch nicht so mitgenommen bin von dieser Stimmung, bin ich jetzt mal ein bisschen böse und sage, ja, wenn du das nächste Mal zu Hause gegen Augsburg nach 80 Minuten 0-0 hast oder gegen Mainz 1-0 zurückliegst oder was auch immer, dann singt da keiner mehr. Mach mal eine Prognose bitte.
Ja, schwierig. Ich würde ja fast das gestrige Spiel nehmen wir jetzt am Dienstag heute auf. Und gestern hat ja Deutschland gegen Norwegen gespielt. Und heute wurden natürlich, das war auch allen klar, die Stuttgarter Fans von allen gefeiert. Aber ich finde schon, dass es erwähnenswert ist. Denn die Stimmung im Stadion gegenüber der Mannschaft, gegenüber Timo Werner, gegenüber dem DFB war mitreißend. Das glaube ich, das nehme ich den Spielern komplett ab, die gesagt haben, das haben sie natürlich auf dem Platz gespürt, welche Stimmung da auf den Rängen herrschte und das zieht natürlich auch mit. Und da finde ich, da sieht man, was der 12. Mann wirklich wert ist. Ich bin da auch eher skeptisch wie du schon, wenn man zu Hause gegen Augsburg mal in der 60. mit 0-2 hinten liegt zu Hause, wie dann die Stimmung ist. Wünschenswert natürlich, dass das sich jetzt so ein bisschen durch die Saison trägt. Zumal wir auch gegen Augsburg nicht 2-0 hinten liegen, sondern aufständig schon 3-0 führen.
Selbstverständlich. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie diese Stimmungsgeschichte ausgeht. Ich würde mal sagen, so wie ihr mir das jetzt beschrieben habt, steht es auf jeden Fall 1-0 für die Stimmung in Hannover und das nach dem ersten Heimspiel. Das nächste Heimspiel ist gegen den HSV und auch da würde es zumindest nicht an HSV-Rufen mangeln im Stadion. Ob die dann immer uns gelten, ist noch eine andere Geschichte. Möchte noch jemand was zum Thema Stimmung sagen oder können wir ganz charmant überleiten zum Thema Transferfenster? Sehr schön. Das Transferfenster, das ist so ein schwieriges Wort. Das Transferfenster ist zu.
Gott sei Dank.
Wir haben den eben schon groß und breit gefeierten und angesprochenen Jesus Jonatas geholt. Hans, wie heißt er jetzt richtig? Sag's mir.
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
Junge, jetzt hast du so lange geübt.
Ja, oh Gott, 2 Stunden habe ich vor dem Spiel noch geübt. Das ist natürlich auch.
Er heißt Jonatas.
Ich musste kurz überlegen, weil ich immer Jesus und Christian durcheinander bringe. Aber er heißt Jonatas Christian de Jesus Maurizio.
Fantastisch. Der ist auf jeden Fall besprochen worden. Und wir haben dann noch geholt, Ilas Bebou von Fortuna Düsseldorf. Kostet 4+1 Million, soweit man lesen konnte. Die 1 Million setzt sich zusammen aus einer bestimmten Anzahl an Einsätzen. Dann gibt es 1/2 obendrauf. Und wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gibt es nochmal 1/2 mit drauf. Und Düsseldorf wollte wohl ganz gerne auch an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt sein. Was da genau am Ende bei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Der kommt, spielt gegen Arminia, nicht Bielefeld, sondern Hannover, schießt gleich ein Tor, fährt dann zur Nationalmannschaft und verletzt sich. Aber wohl doch nicht so schlimm. Tobi, ist das richtig zusammengefasst?
Ja, also das hast du sehr gut zusammengefasst. Da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen, ja? Ich finde das gut. Wenn du solche Fragen stellst, die so einfach sind, dann bin ich sofort dabei.
Gut, dann stelle ich die nächste Frage. Also ergänzend noch, 96 gibt Entwarnung, was die Verletzung von Bebou angeht. Er hat nur eine Sprunggelenksprellung und kann schon wieder ins Training einsteigen. Ich bin gespannt. Tobi, aber ein bisschen komisch kam mir das Ganze schon vor, dass er, glaube, wann war das? Am Donnerstag nach Hannover wechselt, dann abends gegen Arminia Hannover spielt und tatsächlich am nächsten Tag dann noch zur Nationalmannschaft fliegt. War es anders abgesprochen, hatte ich vorher zumindest gehört. Und
ich glaube, Hannover hat gebeten, dass man ihn dann nicht...
Wäre schon schön, ne?
Also, ja, wäre schon schön. Ich glaube, auch für den Spieler wäre es schön gewesen, ja? Dass er dann seine neuen Kollegen auch mal richtig kennenlernt. So finde ich es schwierig. Kommt vielleicht leicht angeschlagen wieder aus der Länderspielpause. Dann haben wir das Spiel in Wolfsburg. Es ist, glaube ich, seiner Integration nicht dienlich. Ich will es mal so sagen. Wobei, mit Charlie Benchoff hat er ja seinen dicken Kumpel, der nicht gewechselt ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch und wir deuten da jetzt viel zu viel rein. Aber ich finde es doch ein bisschen ärgerlich.
Aber er hat ja 4 Jahre Zeit, er hat nämlich einen 4-Jahres-Vertrag gekriegt. Also er muss jetzt nicht bis zum Wolfsburg-Spiel komplett integriert sein. Es soll ja auch gegen Arminia nicht alles Gold gewesen sein, was glänzte. Dass er ein Tor gemacht hat, ist schön, aber alles andere war dann wohl noch nicht so tief im Team verankert. Aber um Gottes Willen, wir wollen da jetzt keinen Wilden draus machen.
Bitte nach einem Training nicht? Ich bin entsetzt. Also nein, das kann aber nicht.
Man muss das ja heutzutage immer sagen. Von Fortuna Düsseldorf kommt er und ist damit ist der teuerste Transfer, den Fortuna Düsseldorf jemals getätigt hat. Der teuerste war Charlie Benchop. Das heißt, Hannover saniert Düsseldorf. Das finde ich übrigens sehr, sehr nett von uns. Wenn man so guckt, Hans, du bist ja Experte für die zweite Liga immer gewesen. Er hat insgesamt 70 Spiele gemacht für Fortuna Düsseldorf und ist dabei auf 11 Tore und 14 Vorlagen gekommen. Ist jetzt noch nicht so World Class, aber der Junge ist jung, der Junge ist scheinbar ziemlich schnell und soll so ein bisschen eine Kopie sein von Noah Joel Saren Renbase. Oder täuschen da meine Informationen?
Das habe ich auch gehört. Ich würde ihn auch tatsächlich so einordnen. Hoffentlich nicht so verletzungsanfällig. Bei dem Noah Joel sagt man ja schon leider, dass der wohl nicht mehr zum Profifußball, dass es da einfach nicht reicht. Lehnen sich einige weit aus dem Fenster. Ich möchte es gar nicht werten oder kommentieren weiter. Ich finde, das ist ein sehr talentierter Spieler. Ich glaube, Integration geht schnell. Auch gut, weil er halt auch Deutsch spricht. Das ist ja auch wichtig, was der Jonatas ja noch lernen muss. Ich glaube, da haben wir eher den Vorteil, dass er damit mit Philippe einen Freund gefunden hat wahrscheinlich schon und dann zur Achse des Guten gehört irgendwann. Und bei dem Bebou mache ich mir keine Sorgen. Der wird seine Einsatzzeiten kriegen. Gerade auf den Außen, da sind wir jetzt noch variabler aufgestellt. Und der Kader gefällt. Der Kader ist bundesligawürdig. Das hat er jetzt nachgewiesen. Und Wolfsburg wird sich warm anziehen müssen.
Wolfsburg auf jeden Fall. Lutze, 4 Millionen, jetzt mal ganz ehrlich, muss ich aufhören, an früher zu denken, wo man Nationalspieler, nämlich Mike Hanke, für 4 oder 4,5 Millionen geholt hat. Jetzt holt man damit Talente, hoffnungsvolle Talente aus der zweiten Liga, die ja nun, sind wir mal ganz ehrlich, nichts anderes als eine Wette in die Zukunft sind, weil bisher ist das jetzt kein gestandener Bundesligaspieler. Der Junge ist 23 und hatte noch nicht ein Bundesligaspiel und kostet mal irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen. Muss ich mich wirklich verabschieden von den alten Beträgen?
Ja, zumindest scheint es so zu sein. Ne? Wahrscheinlich war Düsseldorf in einer guten Verhandlungsposition, sage ich jetzt mal. Tabellenführer in der zweiten, sind sie Tabellenführer, sie sind weit, weit vorne in der zweiten Liga, haben wahrscheinlich gesagt, na gut, ihr könnt den Jungen haben, aber nur, wenn er eine bestimmte Summe aufruft. Und tja, dann muss man entweder irgendeine Alternative haben und wenn man die nicht hat, dann muss man diese Preise bezahlen. Ne? Also klar, 4,5 Millionen ist natürlich ein Wort für einen Zweitligaspieler, wenn man mal ehrlich ist. Man hofft sicherlich drauf, dass er sich weiterentwickelt. Das Alter hast du schon angesprochen. Schnell ist er auf jeden Fall auch, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Ja, die Preise sind wahrscheinlich verrückt. Ja, also du musst es wahrscheinlich so machen.
Du musst es so machen. Und dann, Lutze hat es gerade angesprochen, Tobi, jemanden in der Hinterhand haben, Ryan Kent. Ich glaube, es gab keinen Spieler, der sich so lange durch unser Transfergerüchte Fenster schummelte wie Ryan Kent und dann am Ende doch nicht gekommen ist.
Wenn er wechselt, dann wechselt er nur zu uns.
Und so. Jetzt wechselt er nicht mehr und dann wechselt er auch gar nicht. Und am Ende landet er bei Freiburg. Tobi, es wurde schon viel drüber geschrieben und Horst Held hat auch versucht, es zu erklären, was da gelaufen ist. Glaubst du, dass die Geschichte genauso passiert ist?
Wenn ich sage nein, bezichtige ich unseren Manager der Lüge.
Na, dann formulier es schöner.
Also es ist...
Es klingt schon absurd, oder?
Ja, ich denke, so oder so ähnlich hat es sich sicherlich zugetragen. Also 96 wollte ihn, 96, er wollte auch wahrscheinlich zu 96. Liverpool wollte ihn dann auch irgendwann abgeben. Ich glaube einfach, dass 96 tatsächlich dann zu lange gewartet hat und dann einfach Klopp entschieden hat, dass er Spielplatz das kriegen, gibt ihn in die Bundesliga und dann war Freiburg halt da. Ich finde es halt eigentlich schade, dass der Transfer scheitert, weil wir den nicht noch hätten verpflichten dürfen, weil unser Chef wollte, dass er noch einen Verkauf kriegt, wobei für Benjob hätte es ja nichts gegeben. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich finde es schade. Also, ob das jetzt so zugetan hat oder ähnlich, so wie wir da auch mit kokettiert haben, sehen wir einfach blöd aus letzten Endes. Aber, meine Güte, der Kader steht jetzt. Ich glaube, wir haben gute Spieler dazu bekommen. Die Preise sind irre. Ich weiß auch nicht, ob alle so viel für diese Art der Qualität bezahlt haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir dürfen gespannt sein.
Dann machen wir doch mal einen Strich unter die Transfers. Ostrzolek, Schwegler für Umme geholt, Esser für 2 Millionen, Korb für 3, Bebu für, wie eben angesprochen, 4 bis 5 und Jonatas für ungefähr 9. Tobi, jetzt nicht komplett geblendet von den ersten beiden Spieltagen. Wie zufrieden bist du?
Ich glaube, das hätte es günstiger ergeben. Also Ersatztorwart für 2,5 Millionen ist mir zu teuer.
Ja.
Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme auf der Torwartposition und ich empfinde das als viel Geld, dann muss da auch eine Nummer 1 kommen. Ist nicht gekommen, deswegen ist der Transfer vermeidbar gewesen, in meinen Augen. Matthias Ostrzolek, gut, hat nichts gekostet. Ja, in Ordnung. Hat in den ersten Spielen mich nicht ganz überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind die Schwächen, die HSV-Fans auch vorher gesagt haben. Also keine große Überraschung. Pirmin Schwegler ist eine Verstärkung. Absolut. Finde ich völlig in Ordnung, den Transfer. Julian Korb kann ich noch nicht ganz einschätzen. Ist für mich noch nicht die super Verstärkung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bebu, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, macht mich neugierig, finde ich interessant, finde ihn ein bisschen teuer. Und Jonatas, okay, ja, der gefällt mir.
der muss
gefallen. Aber auch teuer. Ne? Aber okay, wenn Stürmer so viel kosten Stürmer so viel. Gladbach holt einen Heimkehrer für 2 Millionen. Aber okay, das ist so. Also die 9 Millionen, die wird er uns schon mit dem Meistertitel wieder reinschießen.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich es zum zweiten Mal schon gehört. Jungs, macht mich nicht verrückt hier. Hans, Ostrzolek ist vielleicht sogar die Überleitung zu Mikko Albornoz. Gelesen habe ich. 4 Wochen ist er jetzt schon nicht dabei und weitere 4 Wochen sind angekündigt. Wir müssen uns wahrscheinlich auf Ostrzolek erstmal einstellen. Wir haben gar keine Alternative zu dem auf der linken Verteidigerposition, zumal ja Edgar Pripp auch irgendwas zwischen die ganze Saison und 3/4 der Saison auch nicht spielen wird.
Ja, aber ich glaube, ich will nicht sagen, Tobi gibt ein bisschen so Ulrich. Der wird noch aufblühen, glaube ich. Ich glaube, der braucht noch eine gewisse Anlaufzeit und er spielt jetzt schon gut, finde ich. Also er ist sicherlich nicht überragend, da geht noch mehr. Aber zeigt mir mal einen Überragenden auf seiner Position. Also er macht das schon gut und ich glaube, wir haben da, also ich bin mit den Transfers zufrieden. Ich verstehe, dass Tobi gleich auf den Ersatztorwart eingegangen ist. Kann man diskutieren, ganz klar, ist für mich auch der schwächste Transfer. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Spieler verleihen, gerade einen der jungen Spieler. Ich habe jetzt dann die letzten, die, glaube ich, gegangen sind, waren ja Diersen und Soleimani, die keinen Vertrag mehr bekommen haben. Aber wir haben noch weitere junge Spieler, die vielleicht auch einen Tapetenwechsel mal ganz gut tut, eine Spielpraxis woanders. Ein Wolf ist in Frankfurt auch aufgeblüht bis zu seiner Verletzung. Das hätte ich mir gewünscht. Ansonsten die Zugänge, muss ich sagen, sehr gut, sehr überlegt. Und auch den Kent, ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, den kennt keiner. Also wollte so einen kleinen Wortwitz machen. Und ich habe auch gesagt, schon immer dann auch in unserer, ich glaube, heiß diskutierten bei den Fans und Zuhörern, WhatsApp-Gruppe, des Öfteren mit André das ausgemacht, dass wir ihn nicht brauchen. Und da stehe ich auch zu diesem, den hätten wir nicht gebraucht.
Den haben wir nicht gebraucht, der ist nicht gekommen. Lutze, Hans hat gerade Abgänge angesprochen. Eigentlich so wirklich losgeworden sind wir nur André Hoffmann, der jetzt in Düsseldorf für 250.000 Euro bleibt. Erdinsch ablösefrei quasi verschenkt. Arthur Sobek war dann auch weg. Das hat irgendwie nicht so geklappt mit dem Ausdünnen. Also gefühlt ist der Kader noch dicker geworden. Wie zufrieden bist du insgesamt mit Zu- und Abgängen?
Ja, über Zugänge wurde jetzt schon viel gesagt. Kann ich mich eigentlich nur anschließen, was so gesagt wurde. Wenn man einen Ersatztorhüter im Endeffekt verpflichtet, dann hätte ich mir gewünscht, dann im Zweifel einen Jüngeren zu holen, wenn man schon so viel Geld ausgibt und nicht einen, ich weiß nicht, ob der auch schon 28, 29 ist, glaube ich. Das macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Abgänge. Da gebe ich dir absolut recht. Offensichtlich ist es nicht möglich, Leute, die bei uns sich nicht durchsetzen, in der zweiten Liga abzugeben. Also ein Fossum, die müssen alle so gute Verträge haben, dass sie sagen, nein, ich bleibe dann lieber hier, spiele Regionalliga, anstatt dass ich irgendwo anders hingehe. Was willst du denn tun? Dann musst du die Verträge bezahlen.
Ivar Fossum ist sogar Kapitän gewesen bei der U, was ist das, 21, 23 von Norwegen unter der Woche bei der Länderspielpause, aber das nur am Rande. Martin Harnik wird nicht zur WM fahren. Die Österreicher haben die WM-Quali verpasst. Salif Sané wird auch eng mit der WM-Quali. Und Anton hat beide Spiele bei der U21 gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir vielleicht sogar so ein bisschen den Held der Woche. Held der Woche? Nee, das ist eine so schlechte Überleitung, die machen wir einfach nicht.
Oh, das ist ja eine eigene Rubrik quasi.
Der Held der Woche? Ja, wollen wir drüber nachdenken, ob wir das einführen für ab nächste Woche. Aber nachher finden wir dann gar keine Helden mehr. Egal, das war so ein bisschen das Transferfenster, die Stimmung rund um das Heimspiel gegen Schalke. Und jetzt werfen wir noch kurz einen Blick auf das Spiel am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Wolfsburg.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Am nächsten Wochenende, 15.30 Uhr, Wolfsburg gegen den HSV aus Hannover. Und das Spiel wiederholt sich dann bald nochmal. Ich glaube, 25. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir im Pokal gegen Wolfsburg gelost worden. Lutze, dein Traum los wahrscheinlich.
Ja, super, ne? Ich komme ja aus Südniedersachsen und diese kurzen Anfahrtswege ist natürlich grandios für mich, ne? Nein, mal Spaß beiseite. Ich finde jetzt Wolfsburg als Verein nicht unbedingt so prickelnd, aber klar, wenn es jetzt schon mal um die Ecke ist, und es passt doch gerade ganz gut rein. Die Tischtennissaison hat noch nicht angefangen und von daher kann man auch nochmal so ein Auswärtsspiel mitmachen.
Das heißt, du wirst am kommenden Wochenende nach Wolfsburg fahren.
Genau.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Könntest du vielleicht noch mal kurz den Hörern sagen, bei welchem Verein du spielst und wann die Tischtennissaison wieder losgeht?
Nein, das kennt ja keiner, diesen Verein. Das ist ein ganz kleiner Dorfverein.
Noch nicht, Lutze, noch nicht.
Na gut, ich sag's jetzt. Das ist der TTC Förste. Wer das mal googeln möchte, ist ein ganz kleiner Verein.
Wir machen den TTC Förste great. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Tobi, noch mal kurz zur Auslosung. DFB-Pokal ist immer doof. Zweite Runde beim Bundesligisten auswärts. Ich war irgendwie unzufrieden. Du auch?
Total. Ich habe dieses Los gehasst und ich hasse es immer noch. Ich möchte das deutlich sagen. Wobei, dann kommt das, was Lutze gerade sagte. Es ist ein kurzer Anfahrtweg. Ach Gott, und zweite Pokalrunde. Wir fliegen ja irgendwie immer in der zweiten Runde raus. Warum sollen wir diesmal nicht gewinnen?
Ich wollte gerade fragen, wo ist die Euphorie geblieben? Aber jetzt,
da
ist
ja, na, wir gewinnen natürlich. Nein, es ist ein Scheißlos. Also ich finde es zumindest ganz, ganz, ganz bescheiden. Aber es ist auch besser als in München. Von daher glaube ich, dass wir da eine Chance haben. Das glaube ich wirklich. Und wir haben kurze Anfahrt. Ist doch eigentlich ganz positiv. Da hat Lutze ja schon recht.
Und wie es dann so aussieht, wo wir in der Tabelle stehen im Oktober und wo Wolfsburg in der Tabelle steht, das müssen wir alles noch mal ein bisschen abwarten.
Wir jetzt sind Spitzenreiter, ist doch klar.
Ja, selbstverständlich. Jetzt ist es relativ leicht. Wolfsburg steht auf Platz 11 in der Tabelle. Wir sind Vierter. Ist auswärts, also könnte man vielleicht sagen, ist relativ ausgeglichen, die ganze Geschichte. Wolfsburg hat zu Hause gegen Dortmund relativ sang- und klanglos 3-0 verloren. Und das war auch ein ziemlich blasser Auftritt. Hat dann in Frankfurt 1-0 gewonnen. Hans, du guckst alle Spiele dieser Bundesliga, das weiß ich. Wolfsburg bisher, dein Eindruck?
Sehr schwach. Sehr, sehr schwach für mich tatsächlich. Wie heißt es? Kanonenfutter jetzt am Wochenende. Die werden es schwer haben. Die werden, ich will nicht sagen, wieder in die Relegation müssen, aber da, wo sie jetzt stehen, ist, glaube ich, für die Platzierung, Platz 11 ist schon gut für den VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist bei der Mannschaft oder ob Mannschaft und Trainer nicht funktionieren gemeinsam. Sie haben in meinen Augen gute Einzelspieler, aber es scheint nicht zu funktionieren, die zu einer Mannschaft zu formen. Und ja, es tut mir leid für, nein, tut es mir nicht leid. Es tut mir nicht leid für die Fans vom VfL Wolfsburg. ja, sie werden gegen uns leider keinen Punkt holen und die nächste Niederlage kassieren.
Ich denke, dass wir dann auch Andres Jonker wieder überraschen, dass wir gut spielen. Das haben die Dortmunder ja schon getan. Da war er überrascht, dass die gut Fußball spielen können. Überraschen wir ihn doch auch mal.
Ich denke auch, ja. Und gerade Breitenreiter wird wieder irgendwie in seine Taktikkiste greifen und wieder was Wunderbares herauszaubern. Ganz klarer Sieg. Kommen wir ja später noch zu unseren Tipps.
Auf jeden Fall kommen wir später zu den Tipps. Ich habe gerade mal geguckt, die haben Benaglio abgegeben, Virinha, Horn, Gustavo und Rodriguez. Rodriguez auch nur für 18 Millionen nach Mailand. Der war auch irgendwie mal mehr Geld wert, der Junge. Verrückt. Tobi, siehst du Wolfsburg auch so schlecht? Also ich habe immer irgendwie so ein bisschen Angst vor Wolfsburg, weil ich denke, ja, die haben doch immer die 1000 Spieler gekauft, weil die so viel Geld haben.
Ja, das stimmt ja auch. Aber ich glaube, dass die wirklich einen sehr schwachen Trainer im Moment haben. Und das könnte unser Glück sein, denn wir haben einen sehr starken Trainer. Wir kommen über ein gutes Kollektiv, wir haben eine gute Mannschaft. Auch jetzt Qualität auf den oder als Einzelspieler. Und Wolfsburg hat Mario Gomez. Mhm. Ja. Und ja, Mario Gomez. Und ich denke, Philippe und Sané werden sich gut um ihn kümmern.
Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, Philippe vielleicht auch wieder zu gut. Ich habe ja immer Angst, wenn Philippe, aber egal. Ich soll ja nicht so schlecht über Philippe reden, habt ihr gesagt.
Du hast ihn halt auch nicht gesehen gegen Schalke.
Ja, aber ich habe ihn schon so oft gesehen und ich habe ihn zum Beispiel...
Vergiss das, was du...
Genau, du hast Philippe noch nicht gesehen, wenn du ihn nicht gegen Schalke gesehen hast. Dann hast du Philippe noch nicht gesehen.
Okay. Ja, okay. Ich warte noch. Ich versuche das Spiel noch zu gucken bis zum Wolfsburg-Spiel, weil sonst sind dann alle wieder hinterher, heißt es, ja, so gut ist er dann doch nicht und so. Ich muss einmal auf dieser Philippe-Welle schwimmen und das ist jetzt. Das war übrigens auch so eine Hand, wo wir nochmal Noah Joel Saren Rennbasé aufgreifen, von dem der ein oder andere schon behauptet hatte, dass er ein Sportinvalide ist und nie wieder Fußball spielen kann. Also so viel zu diesen Geschichten, der kann nicht mehr oder der ist zu alt oder was auch immer.
Ich war jetzt überrascht, wie lange der schon bei uns ist.
Fünf Jahre, oder?
Ja, man hat den ja so immer nicht wahrgenommen. Irgendwie war der wirklich, aber super. Also wie Breitenreiter, es muss ja an Trainer liegen und an der muss ja auch an im Physiobereich was verändert haben. Und das rechne ich ihm ganz hoch an, dass wir da einen quasi Neuzugang haben. Wir haben das letzte Woche oder in der letzten Sendung schon mal besprochen. Für mich ist das quasi ja ein neuer Spieler, ein neuer guter Spieler. Super.
Ja, wo wir gerade Füße sagen, ne? Der Ralf Blume, der wird 50. Soweit ich weiß, heute. Also tatsächlich, dann der an ihm wird es liegen, ist doch klar.
Ja, aber der ist also schon dann Jahre alles da. Gute. Wenn er uns jetzt hört, natürlich alles Gute zum Geburtstag.
Ja, das spielt ja jetzt keine Rolle. Die Fakten will jetzt keiner hören, Tobi. Das
okay, ist also, ja, nee, dann ich. Nein, Entschuldigung.
Ich glaube, ich bin fortgebildet, du.
Also, ich, kann muss ja meine, sagen. Ich muss meine ganze schlechte Laune rauslassen, die ich nicht habe, weil es hier so schön ist. Kurzer Blick auf die Aufstellung. Nein, auf die potenzielle Aufstellung gegen Wolfsburg. Lutze, wir haben es vorhin schon so leicht gehört. Ist die Zeit von Füllkrug in der Startelf vorbei und wird Jonathas das Ganze übernehmen für ihn?
Glaube ich schon. Ich denke mal, das kannst du jetzt dem Jonathas dann auch nicht so ganz vermitteln, wenn er jetzt, jetzt hat er noch ein bisschen Zeit gehabt, sich noch weiter zu integrieren, mit den Abläufen noch ein bisschen besser klarzukommen und er schwebt ja jetzt, glaube ich, auch, was vorhin schon gesagt wurde, ich schließe mich an, auch auf so eine Euphoriewelle. Wenn du ihn jetzt nicht bringst, weiß ich nicht, ob er dann da so von begeistert ist und das versteht. Ich würde ihn auf jeden Fall bringen.
Du also auch bringen. Ganz kurz, Niklas Füllkrug hört uns ja wahrscheinlich auch, war auch immer eine Granate voller Bank. Also er ist jetzt kein schlechter Spieler, aber ich denke auch, er wird spielen. Um was mal um kurz reinzugrätschen, wir machen jetzt hier den Füllkrug so schlecht. Der hat auch schon sehr gute Spiele für Hannover gemacht und wenn er von der Bank kommt, ist er für uns auch sehr wertvoll.
Definitiv.
Ich glaube übrigens, dass Füllkrug beginnen wird. Übrigens hat Ralf Blume morgen Geburtstag. Bitte sende das erst morgen.
Nein.
Gottes Willen. Ja, nee, aber ich halte Füllkrug für einen Starter.
Warum?
Weil er unser Derby-Held ist. Ach, nein, warum nicht? Also Jonathas hat mir von der Bank gut gefallen und versuchen wir das so erstmal noch. Ich glaube, André Breitenreiter weiß das zu schätzen, was Niklas Füllkrug unter ihm auch geleistet hat. Und ich sehe erstmal jetzt keine Notwendigkeit, den Jonathas gleich von Beginn zu bringen. Ist doch eigentlich viel besser für uns, dass wir diese Qualität von der Bank bringen können und mit Niklas Füllkrug jemanden haben, der auch immer alles gibt und der auch, glaube ich, gegen Wolfsburg besonders motiviert sein wird. Deswegen lass ihn doch beginnen.
Tobi, lass doch alle drei spielen. Das ist doch auch. Ich sag Harnik über rechts und dann. Dann haust du Wolfsburg aber auch so mit 6-7 aus dem Stadion.
Oder andersrum. Tobi, eine Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt die beiden Aufstellungen Mainz und Schalke ein bisschen vergleichen, unterscheiden sich ja allen voran darin, dass wir gegen Schalke mit Anton Bakalorz und Schwegler drei eher defensive, zerstörende Spieler im Mittelfeld hatten und gegen Mainz waren es halt nur Anton und Schwegler. Bakalorz hat da nicht von Anfang an gespielt. Glaubst du, dass wir gegen Wolfsburg eher defensiver, also so in Richtung Schalke-Aufstellung an die ganze Geschichte rangehen oder dass wir das, was wir gegen Mainz gemacht haben, nochmal versuchen?
Also ich würde erstmal nichts ändern, wenn Bakalorz spielen kann. Kann er spielen? Hat er, ich weiß es gar nicht.
Sein Ellenbogen gehört soweit ganz gut, habe ich gehört.
Ja, na dann, also ändern wir doch nichts.
Er war doch in der Zeitung und hat den Spruch gebracht, als er reingegangen ist, wusste er, dass es wehtun wird.
Ach so,
wo hast solche du das Spieler gesehen? Liebe ich auch. Er hat sich wieder sofort mit diesem Spruch in mein Herz. Mein Herz ging auf.
Nee, aber ich glaube, dass Breitenreiter wirklich doch umbauen wird, wahrscheinlich, hast du recht. Der hat, ja, wobei. Also ich würde es so lassen. Ich würde es so lassen. Aber ich bin nicht André Breitenreiter.
Gott sei Dank. Dann könntest du nicht in dieser Sendung mitmachen, vermutlich.
Ich würde es trotzdem.
Das finde ich super. Das finde ich die richtige Einstellung. So, komm, wir tippen. Mädels, Schalke hat richtig getippt. Als einziger. Der Hans.
Ja, danke. Ja.
Danke. Hans hatte 3-1 gesagt und war der Einzige, der auf Heimsieg getippt hat. André hat sich immerhin zu einem 1-1 noch hinreißen lassen. Und über die Tipps von Tobi und Tobi werfen wir mal sowas wie Schweigen ganz weit drüber. Wolfsburg, Hans, du hast recht gehabt letzte Woche, du darfst wieder anfangen. Wie geht's aus in Wolfsburg?
Wir gewinnen mit 2-0.
Alter, schon wieder zu 0?
Wieder zu 0.
Das macht mir Sorge. Tobi?
Ich bleibe auch meinen Tipps treu, weil das bisher gut funktioniert. 2-0 für Wolfsburg.
Finde ich richtige Einstellung. So geht man an die ganze Geschichte ran. Lutze, was wird passieren am Samstag?
Na, was wohl? 1-0 für uns.
Aha, Lutze hat den Algorithmus schlüsselt. Und ich habe letztes Mal 3-0 für Schalke getippt. Wir haben 1-0 gewonnen. Also tippe ich diesmal 3-0 für Wolfsburg. Und hoffe natürlich auf Lutzes Ergebnis. Jungs, das war's. Aus Portugal. Das erste Mal eine Auslandssendung von Hannover liebt und es hat mir großen Spaß gemacht. An dieser Stelle vielen Dank, Tobi.
Ja, ich habe zu danken.
Lutze, dir auch vielen Dank.
Ja, gerne.
Und Hans, vielen Dank.
Ja, vielen Dank und weiterhin eine schöne Zeit.
Ja, vielen Dank auch dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar am Mittwoch oder am Donnerstag. Das steht noch nicht so ganz fest. Dann kommt die neue Sendung Hannover liebt. Dann auch wieder aus Deutschland und mit fantastischer und noch besserer Tonqualität als heute. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Hannover liebt. Die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.